Die heutige Lesung ist gleichzeitig der Predigtext. Sie steht im Brief des Paulus an die Galater im 3. Kapitel. Ich fange an mit den Versen 9 bis 14 und ende mit den Versen 1 bis 3. Wenn möglich, stehen Sie bitte dazu auf. Wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift: Verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Und an einer anderen Stelle heißt es: Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz: Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. Durch Jesus Christus bekommt jetzt also den Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Ach, ihr unverständigen Galater, in wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt?
Über Fluch und Segen zu reden, das ist vielleicht sogar der passende Moment, so kurz nach dem Jahreswechsel, am Anfang eines neuen Jahres, nach dem Ende eines alten Jahres. Wenn wir an Fluch und Segen denken, da fallen uns vielleicht solche Gedanken ein, der Fluch und der Segen des Weihnachtsfestes. Einerseits der Segen, dass es uns etwas ins Herz hineinlegen möchte, das Licht erleuchten in der Dunkelheit, dass man manchmal den Eindruck bekommt, alle Menschen, denen man so begegnet, die merken so ein kleines Kribbeln, als wenn doch etwas Besonderes kommt, ein besonderes Fest, wo manchmal auch so kleine Wunder geschehen, dass wieder Gemeinschaft entsteht in Familien. Und umgekehrt, auch fällt einem vielleicht der Fluch der Weihnacht ein, eben einkaufen fürs Fest, Geschenke suchen, vielleicht auch gerade dann Unfrieden in Familien, wo wieder etwas aufbricht, weil man sich begegnen muss. Fluch und Segen auch beim Rückblick. War das Jahr ein gesegnetes, ein glückliches, eins, in dem viel gelungen ist? Oder hat vielleicht der eine oder andere von uns beim Rückblick so gedacht, verflixt und zugenäht? Irgendwie ging alles schief, aber auch alles und immer wieder. Das war wie verhext, wie ein Fluch, der da drüber lag. Und dann auch der Wunsch für das Jahr, das vor uns liegt, der sehnliche Wunsch in unserem Herzen, möge dieses Jahr gesegnet sein, glücklich. Möge es mir und allen, die mir wichtig sind, Gutes bringen. Und die Hoffnung, dass es nicht verflixt und zugenäht in diesem Jahr für mich zugeht, sondern eben gut und nicht verflucht. Fluch und Segen. Ja, worüber denken wir danach, wenn wir diese beiden Begriffe hören? Vielleicht fallen uns auch vor allem Fluch und Segen der Technik ein, dass wir manchmal denken, wie schön, was es alles gibt, was man alles so mit Technik machen kann, sich einrichten und vieles wird erleichtert, bis dann irgendwas doch nicht funktioniert und man selber drüber flucht oder eben merkt, dass die Technik vielleicht auch ein Fluch ist, weil sie uns in den Bann zieht, uns fesselt, von anderen wichtigeren Dingen abhält und wir immer wieder an Knöpfen und an Monitoren drücken oder wischen müssen. Fluch und Segen der Medizin. Was ist da alles möglich? Was ist da alles für ein Segen, die uns die Medizin bringt? Ein Segen, der uns hilft, der unser Leben verlängert oder erleichtert und verbessert. Und dann vielleicht der Fluch der Medizin, dass wir auch meinen, alles muss getan werden, was geht. Um jeden Preis. Wir wollen immer und ewig leben. Wir wollen uns selbst optimieren und verbessern. Und man beginnt, Technik und Medizin in uns einzubauen. Man lässt sein Leben über Apps überwachen und kontrollieren und optimiert sich mit Schrittezählern, Blutdruckmessern und was weiß ich alles. Fluch und Segen, woran denken wir da? Ist uns das klar, was Segen ist? Ist es uns klar, was Fluch ist? Ist es Glück und Unglück? Ist es manchmal schillernd und zwiespältig und wir können es gar nicht genau zuordnen? Ich möchte da noch eine kleine Geschichte dazu erzählen, über einen alten Mann in einem Dorf, der recht arm war. Der hatte nicht viel. Er hatte einen Sohn und ein recht kostbares Pferd. Aber ansonsten ging es ihm nicht gut. Er lebte mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Und die Menschen, ja, die haben ihm wahrscheinlich schon hin und wieder geraten, verkauf doch dein Pferd, das ist doch was wert. Danach würde es dir vielleicht besser gehen. Vielleicht könntest du mit dem Geld irgendwas anderes finden, einen Neustart. Aber nein, das Pferd hat der Mann nicht verkauft, gar nicht drüber nachgedacht. Eines Tages war das Pferd weg. Und das ganze Dorf lief zusammen und jammerte, und was für ein Unglück, was für ein Unglück, jetzt ist das Pferd weg. Aber das war doch klar, irgendwann würde es dir doch jemand klauen, dieses kostbare Pferd. Warum hast du es denn auch nicht verkauft? Und der Mann sagte, woher wollt ihr wissen, dass es ein Unglück ist oder ein Fluch? Wir werden sehen. Und es verging einige Zeit und nach einigen Wochen kam das Pferd wieder. Es war nicht geklaut. Und es hatte noch ein paar andere Wildpferde, eine kleine Herde Wildpferde im Schlepptau und mit sich gezogen. Und der Mann hatte mit mal eine Herde Pferde. Und die ganzen Leute im Dorf liefen zusammen und jubelten und freuten sich und sagten, meine Güte, was für ein Segen, was für ein Glück. Oh, hast du es gut. Der alte Mann sagte wieder, wer weiß, ob das ein Segen und ein Glück ist. Wer weiß. Wir werden sehen. Und der Sohn des alten Mannes, der begann damit, die Pferde zu bändigen, einzureiten, sich vertraut mit den Pferden zu machen, die Pferde mit ihm vertraut zu machen, sie zu zähmen. Und er fiel eines Tages von einem dieser Pferde runter und brach sich beide Beine. Oh, was für ein Unglück, was für ein Fluch, sagten die ganzen Leute im Dorf. Wie wollt ihr das jetzt machen? Wie wollt ihr jetzt leben, wenn dein Sohn gar nichts mehr tun kann, beide Beine gebrochen? Woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist, ein Fluch? Wir werden sehen. Und es dauerte nicht lange und es brach ein Krieg aus mit einem Nachbarland. Und alle jungen Männer des Dorfes mussten in den Krieg ziehen. Und es kamen nur wenige zurück. Und das Dorf kam zum alten Mann und sagten, ja, es war kein Unglück. Dein Sohn durfte hier bleiben und durfte leben. Was für ein Segen, was für ein Glück. Wir werden sehen. Was ist Segen? Was ist Fluch? Wir haben die Bibel, wir können hineinschauen und können sagen und nachgucken und sagen, was die Bibel dazu sagt, zu diesen beiden Begriffen, Segen und Fluch. Segen, der Begriff, der bedeutet in der Bibel immer alles das, was unser Leben fördert, was Leben ermöglicht, das ist Segen. Lebenskraft, Lebensenergie, Lebensraum, einen Ort zu haben, wo ich leben kann, wo ich geborgen bin, wo ich mich ausbreiten kann, wo ich handeln kann, etwas tun kann, was mir gefällt, was mir liegt, wo ich etwas auf die Beine stellen kann. Das ist Segen. Lebensmittel, Nahrung, Trinken, aber auch Liebe, Gemeinschaft, Frieden, das ist Segen, Gesundheit, weil es mein Leben fördert, mein Leben ermöglicht. All das ist Segen. Wenn in der Bibel von Segen gesprochen wird, dann geht es immer darum. Deswegen war das auch im Alten Testament manchmal noch so ein ganz irdischer Blick auf den Menschen und auf den Segen. Wer viele Kinder hatte, der war gesegnet. Wer viel Land hatte, der war gesegnet. Wer viel Geld hatte, der war gesegnet. Er hatte viele Lebensmittel, viel Lebensraum, viel Lebenskraft. Und der Begriff Fluch, der handelt vom Gegenteil. Das, was unser Leben einengt, was unser Leben erschwert, beschwerlich macht oder sogar unmöglich macht, das ist Fluch. Wenn der Lebensraum immer weniger wird, der Spielraum, sich ausleben zu können, wenn die Lebenskraft immer weniger wird, wenn die Möglichkeiten immer weniger werden, aber auch wenn der Friede verschwindet und Hass und Anfeindung und Einengung unser Leben bestimmen, dann geht es um Fluch in der Bibel. Und Gott hat einmal sein Volk Israel vor Fluch und Segen gestellt. Er hat seinem Volk das noch einmal deutlich vor Augen gehalten und gesagt, ich habe euch erwählt, ihr sollt mein Volk sein. Ihr kleinen Menschen sollt zu mir gehören. Und ich will euch Segen geben. Lebensraum, Lebenskraft, Lebensmöglichkeiten. Aber das ist verknüpft an die Bedingungen, die ich jetzt stelle. Ihr müsst auf mich hören. Ihr müsst meine Worte hören und ernst nehmen. Meine Anweisungen, meine Gedanken mit euch Menschen. Meine Gedanken über Frieden, meine Gedanken über Liebe, die müsst ihr aufnehmen und zu euren Gedanken machen. Mein Willen zu eurem Willen. Horcht auf mich und gehorcht. Tut, was ich sage. Dann soll der Segen auf euch kommen. Dann sollt ihr Segen haben und merken, dass ich Leben gebe, dass ich euch Leben gebe. Und gleichzeitig hat Gott sein Volk angesprochen und hat gesagt, und wenn ihr all das nicht tut, was ich sage, wenn ihr gegen meine Gebote, gegen meine Gedanken des Friedens und der Liebe handelt, dann werdet ihr Fluch ernten, dann werdet ihr unter dem Fluch stehen, unter Hass, unter Neid, unter Streit, unter Zwietracht, Kampf und Krieg, und der Tod, der wird auch in eurer Mitte sein. Das hat Gott seinem Volk Israel vor Augen gestellt, in einer Szene im Alten Testament, auf einem Berg. Und wie so ein Panorama hat Gott seinem Volk das vor Augen gemalt, den Weg des Segens und den Weg des Fluchs. Und er hat gesprochen und zu seinem Volk gesagt, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst, du und deine Nachkommen. Wenn man diese Szene im Alten Testament liest und sich so vor Augen hält und drüber nachdenkt, da kann das schnell passieren, dass man denkt, ja, aber wie ist das jetzt mit Gott? Also vielleicht kommt Ihnen der Gedanke jetzt auch, ist Gott einer, der Segen als Belohnung schenkt, wenn ich gehorsam bin? Und der Fluch ist Strafe, wenn ich eben ungehorsam bin und nicht kusche, nicht tue, was Gott sagt? Was ist denn das für ein Verhältnis zueinander? Was ist denn das für eine Beziehung? Aber das passiert im Grunde in dem Moment, wo wir nicht im Auge behalten, wo dieser Fluch, den Gott da auch seinem Volk vor Augen stellt, eigentlich herkommt, ursprünglich herkommt. Denn es ist so, dass der Fluch, von dem Gott da redet, eigentlich das Normale ist. Diese Welt, die steht schon längst unter einem Fluch. Dadurch, dass die Sünde in dieser Welt ist, dass die Sünde in diese Welt hineingekommen ist, mit aller Boshaftigkeit, mit allem Schrecken, mit allem Schlechten, mit dem, was gerade Hass und Streit hervorbringt, Anfeindung, Kampf, Krieg, Lieblosigkeit, das ist alles schon in diese Welt gekommen. Das ist alles schon da und unter diesem Fluch steht diese Welt und alle Menschen im Grunde schon längst. Der Segen, dass Gott sagt, es gibt die Möglichkeit für Frieden und Liebe und das Leben, auch Leben miteinander, gedeihen kann, gelingen kann. Das ist das Besondere. Das ist das Neue. Das ist das, was Gott uns bringen will und uns schenken will. Segen und Fluch, das ist keine Magie. Das ist kein Fluchwort, nur dass man über jemanden versucht auszusprechen als Waffe. Und Segen ist auch kein Zauberwort, wo man versucht, Glück und Zufriedenheit über sich selbst, über die eigene Familie oder das kommende Jahr darüber aussprechen möchte. Segen und Fluch, das sind einfach zwei Mächte, zwei Kräfte in dieser Welt. Und unter dieser einen Kraft des Fluches müssen wir immer und immer wieder sowieso leiden. Da kommen wir nicht weg. Da können wir nicht raus. Not und Elend, Krankheit und Tod kriegen wir nicht beseitigt. Unfrieden, Kampf und Hass zwischen Menschen, dass wir Menschen uns im Weg stehen und uns gegenseitig, dass wir aneinander anecken und uns gegenseitig stören, das bekommen wir nicht weg. Die andere Kraft, die Leben schenkt und Leben ermöglicht, der Segen, das ist die Kraft, die Gott uns schenken möchte, die Gott uns in Aussicht stellt. Gott sei Dank, dass er das tut, dass er unser Leben gelingen lassen möchte, dass er unserem Leben Möglichkeit schenken möchte. Und dass er uns auch eben Frieden schenken möchte. Frieden in unserem Herzen, trotz aller Bedrohungen, die wir immer noch haben in dieser Welt. Trotz Anfeindungen, trotz Krankheit, Tod und Krieg. Gott sei Dank, dass er gesagt hat, ich will die Menschen nicht einfach so ihrem Schicksal überlassen und dieser Macht des Negativen, des Bösen. Ich will eingreifen. In die Weltgeschichte, aber auch in jedes einzelne kleine Leben und eingreifen in dein Herz. ganz konkret. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Und deswegen ist dieses kleine Jesuskind Weihnachten da gewesen, in der Krippe. Weil in Jesus dieser Segen, dass unser Leben erhalten bleibt und wachsen und gedeihen darf, in diesem Jesus, da liegt alles drin, was wir brauchen. Da liegt auch die Möglichkeit des Segens drin, die über unser Leben auf dieser Welt hinausgeht. Ewiges Leben in Gottes Gegenwart. Ewiges Leben in Frieden und Liebe und guter Gemeinschaft bei Gott in seinem Reich, das jenseits von unserer Welt ist. Und die Bibel ist voll davon, uns darauf hinzuweisen. Und im Predigttext haben Sie es gehört. Der Glaube, wer glaubt, wird gesegnet, wird mit Abraham gesegnet, bekommt all diese Zusagen, diese positiven Zusagen, die wir in der Bibel entdecken können. Wer an Jesus glaubt und glaubt, dass er am Kreuz für alles Böse, auch meine eigene Boshaftigkeit, gestorben ist und Frieden machen will, der bekommt Frieden. Wer es glaubt, wird selig. Und das ist die große Werberede der Bibel. Kommt zu Jesus, kommt an diesen Ort, wo er stirbt, nehmt das ernst und verlasst euch darauf, dass das der Weg zum Frieden ist. Und das fällt uns so schwer, das zu glauben, uns darauf zu verlassen, zu sagen, da ist der Ort des Friedens. Denn das ist ja nicht so friedlich, jemand, der am Kreuz stirbt. Das ist nicht schön und romantisch. Da sehen wir gar nicht diese Wärme der Liebe und das strahlende Licht der Liebe und des Friedens. Da sehen wir doch Elend. Da sehen wir doch Not und Tod und Leid. Aber genau das ist es eben. Am Kreuz, als Jesus starb, das war der Brennpunkt der Welt und der Weltgeschichte. Da kam alles Not, alle Not und alles Elend zusammen. Alle Sünde dieser Welt, steht in der Bibel, hat Jesus da auf seine Schultern genommen und ist in einem Moment für alle Schuld und Sünde gestorben. Hat all unsere Gottlosigkeit, Gottesferne erlitten und ertragen. Und deswegen ist es der Ort und die Möglichkeit des Friedens für uns. Weil Gott sagt, da ist gerichtet worden, da ist abgerechnet worden mit allem und danach ist Frieden. Du hast die Möglichkeit, dich dahin zu stellen und zu sagen, ich will Frieden mit Gott haben. Ich möchte Ihnen das an einem Bild noch deutlich machen. Waldbrand oder Steppenbrand. Vielleicht haben Sie Bilder vor Augen, so noch im Kopf, die wir gesehen haben, vielleicht bei Jahresrückblicken, bei der großen Dürre, wo Felder abgebrannt sind, wo Wälder abgebrannt sind und wenn der Wind hin und her weht und man gar nicht weiß, wo soll ich hinlaufen, wo ist Rettung, wo ist Lebensraum, wo kann ich überleben? Wo ist das? Wenn so ein Steppenbrand entsteht und wenn die Menschen versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, wo sollen sie hin? Und es gibt da einen klugen Gedanken. Wenn es möglich ist, dahin zu gehen, wo schon alles abgebrannt ist. Wo nichts mehr ist, was brennen kann. Da, wo schon alles abgebrannt ist, da kann ich hingehen. Da bin ich sicher vor einem Steppenbrand, vor einem Waldbrand. Da gibt es sicherlich immer noch Gefahren. Ich bin da kein Experte mit Glut und was weiß ich was. Und man braucht genug Sauerstoff. In diesem Bild gibt es Schwierigkeiten. Aber dieser Gedanke, da wo alles schon verbrannt ist, da kommt dieses Feuer nicht mehr hin. Da kann ich mich hinstellen und bin in Sicherheit. Und genau dieser Ort ist das Kreuz, an dem Jesus stirbt. Das ist der Ort, wo schon alles bestraft wurde, wo schon alles verbrannt ist, was verbrennen muss, was verbrennen soll, alles Böse, alle Sünde, aller Unfrieden, aller Hass. Und wenn ich Frieden suche, dann kann ich an diesen Ort gehen, mich an diesen Ort stellen und sagen, Gott, hier ist dein Friedensort. Ich sehne mich nach Frieden. Begegne mir in deinem Frieden, in deinem Segen. Wenn Sie diese beiden Gedanken mitnehmen, Jesus am Kreuz, da kommen Fluch und Segen zusammen. Er nimmt den Fluch auf sich, unseren Fluch, und trägt ihn weg. Und er ermöglicht Segen, Lebensraum, Lebenskraft. Und das Zweite, da ist der Ort, wo schon alles verbrannt ist, wo alles bestraft ist und getilgt ist. Dort kann ich mich hinstellen und habe den Ort des Friedens. Amen.